Den Predigtext findet ihr in Matthäus 11, Vers 29. In Matthäus 11, Vers 29. Und da sagt Jesus: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gilles, ich wünsche dir Gottes Segen zur Predigt.
Ja, die Lektion, die wir gerade miteinander in der Sabbatschule durchgehen, die finde ich hochinteressant und sehr aktuell. Es sind Themen, über die es sich lohnt, nachzudenken. Und je nachdem gibt es halt, wenn man die Lektion studiert, dass da eine Definition von etwas kommt, und da fragt man sich, oh, aber ich glaube, ich verstehe was anderes darunter. Und so war es auch in der Sabbatschullektion in dieser Woche, wo es eben um das Thema Sanftmut ging. Da gab es eine Definition: Verletzungen geduldig ohne Groll zu ertragen, das ist die Bedeutung von Sanftmut. Und wie ich mir so ein bisschen darüber Gedanken gemacht habe, musste ich sagen, na, Sanftmut ist mehr. Und das hat mich auch dazu bewogen, die Predigt auf dieses Thema auszurichten. Ich habe im Titel etliche Mutig-Begriffe. Demut, Hochmut, Kleinmut, Sanftmut. Es sind alles Begriffe, die etwas gemeinsam haben, nämlich, dass da Mut steht. Der Begriff Mut. Obwohl die Bedeutung dieser Wörter nicht immer unbedingt mit Mut zu tun haben. Demut. Was bedeutet Demut? Ist so eine Sache, das mit der Demut. Es gibt nicht viele Bücher, die sich, oder Theologen, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Aber es wirklich zu verstehen, Hochmut, da können wir damit anfangen. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall, dieser Spruch kennen wir alle, gemeint ist Stolz, Überheblichkeit, also einfach das sich selber eigentlich hochschrauben, ja, ich bin der Beste, ich kann alles, mir hat niemand etwas zu sagen. Kleinmut ist auch eher so ein Begriff, hört man weniger Kleinmut, ich habe nachgeschaut, was bedeutet Kleinmut, ich habe irgendwie so ein bisschen Gegensätze gesucht auch, zwischen Hochmut und Kleinmut, und Kleinmut ist eigentlich ein Mangel an Selbstvertrauen. Es fehlt an Entschlusskraft, Verzagtheit. Ja? Also merken wir, Hochmut und Kleinmut, das sind zwei Begriffe, die wir nicht unbedingt jetzt positiv anschauen. Und dann bleibt eben noch Demut und Sanftmut. Und Jesus, er sagt selber in Matthäus 11, Vers 29, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Wenn also Jesus das ist, wir können uns die Fragen hier schon mal stellen, ja, wenn Jesus das ist, bist du sanftmütig? Oder wie sieht das aus bei dir? Bist du ein Mauerblümchen? Wäre das unter Sanftmut zu verstehen? Aber ich habe selber gemerkt, wenn wir uns mit dem Leben Jesu auseinandersetzen, dann werden wir auch verstehen, was Demut bedeutet, dann werden wir auch verstehen, was Sanftmut bedeutet. Wenn er selber von sich sagt, dass er es ist. Sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist interessant, es heißt nicht demütig und von Herzen sanftmütig, sondern zuerst, er ist von Herzen demütig. Das ist wesentlich und das werden wir auch sehen. Ich habe letztens auch mal dieses Dreieck gebraucht und ich werde es heute auch wieder gebrauchen, um diese Dreieinigkeit aufzuzeigen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wenn man dieses Dreieck nun einfach mal flach hinlegt, ja, dann sieht das so aus. Und dann sind alle eigentlich auf der gleichen Ebene. Da gibt es keine Hierarchie zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Nein, im Gegenteil. Matthäus 17, Vers 5 zum Beispiel, da heißt auch, da sagt Gott, schau, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihm hört. Also Gott Vater sagt, das ist der Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Er sagt, nicht auf mich müsst ihr hören, hört auf den Sohn. Und genau gleich ist es auch Jesus, der sagt, ich tue nicht meinen Willen, sondern ich tue den Willen des Vaters. Das könnt ihr nachlesen, Johannes 6, Vers 38. Und was ist mit dem Heiligen Geist? Auch der Heilige Geist in Johannes Kapitel 16, Vers 13, da heißt, er leitet in alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist zuständig, damit Menschen die Entscheidung für Jesus Christus treffen. Versteht ihr, da stellt sich keiner voran und sagt, ich bin der Größte. Da gibt es nicht einen, der höher ist oder tiefer ist, sondern jeder sagt, er sagt, er führt, ja, je nachdem aus welcher Perspektive. Und das ist ganz wesentlich, dass wir das verstehen. Und das ist eben auch unter anderem Demut, ja, dass man sich nicht selber hochstellt, vorne an den Tisch hinstellt. Das ist interessant, Jesus sagt das ja auch, ja. Wenn ihr eingeladen seid, dann setzt euch nicht gleich zu oberst am Tisch, sondern lasst euch irgendwo hinsetzen. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, der hier mitschwingt. Nun, wenn wir das Leben Jesu betrachten, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sie sind im Reich Gottes und schaffen diese Erde, die Welt, wir wissen, sie ist gefallen. Und in dieser Situation hat Gott einen Erlösungsplan und er setzt diesen Erlösungsplan um. Da ist ein Entschluss nötig gewesen, dass das geschieht. Und im Grunde genommen, das ist auch das, ihr könnt das in Philipper nachlesen, in Philipper Kapitel 2. Da können wir den Werdegang von Jesus erkennen. Da heißt es, er, wir sollen so gesinnt sein wie er, Vers 5, und dann heißt es, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das ist die Situation, die wir hier haben. Das ist das, was ich euch vorhin versucht habe, auch aufzuzeigen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass der Sohn Mensch wurde. Das ist Philipper 2, Vers 7, wo eben steht, sondern er sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, dem Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Jesus Christus nimmt die Stellung ein, die wir hätten einnehmen sollen, die eigentlich Adam und Eva verlassen haben. Jesus stellt sich jetzt unter Gott, unter der Gottheit, unter dem Vater. Er ist jetzt demütig. Ja, er nimmt die Stellung ein, die eigentlich wir einnehmen sollten. Und dann geht es sogar noch weiter, dass Jesus Christus, Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und da merken wir etwas. Ja. Jesus Christus hat sich dem Vater untergeordnet. Und Sanftmut, es war noch spannend, wir haben Predigertagung gehabt diese Woche und wir haben ja auch anderssprechende Prediger unter uns. unter anderem auch Spanisch sprechende. Und dann habe ich mal gefragt, so, du sag mal Sanftmut, wie wird das bei euch übersetzt? Ja. Und dann hat er gesagt, hat mir da jemand dann gesagt, ja, also wenn ich darüber nachdenke, ja, bei uns heißt das zähmen, gezähmt sein. Sanftmut hat mit gezähmt sein zu tun. Was ist geschehen? Jesus Christus, er wurde Mensch. Demut bedeutet auch für uns, dass wir die Stellung einnehmen, die wir einnehmen sollen, Gott gegenüber, als Geschöpf dem Schöpfer gegenüber, dass wir uns Gott unterordnen. Das ist Demut. Und das ist das Wichtigste, weil dann beginnt eben auch das, dass wir beginnen, sanftmütig zu werden. Und das ist genau hier auch bei Jesus der Fall. Und zähmen heißt, ich lasse mich führen, von Gott führen. Ich weiß nicht, wer von euch auch mit Pferden zu tun gehabt hat schon, aber beim Pferd ist es ja auch so, dass ein Pferd von einem guten Reiter, einem Dressurreiter jetzt zum Beispiel, der wirklich eine gute Beziehung zum Tier hat, ja, der kriegt das Tier so weich, dass er beginnt, am Zügel zu laufen. Es ist, wenn der Kopf so richtig hinunterkommt. Und dann wird dieses Pferd eben ganz weich, also auch zum Sitzen. Er wird ganz, das ist dann eine Einheit zwischen Reiter und Tier. Und da lässt sich dieses Pferd von nichts beirren. Es gibt natürlich Pferde und die spielen das nur. Ja, dann sitzt er drauf, oder der Reiter, und zieht also richtig am Zügel, oder? Und dann, damit er nicht mehr so fest zieht, kommt er auch mit dem Kopf runter. Aber eigentlich ist das Pferd absolut nicht unter der Kontrolle des Reiters. Und wenn irgendwo irgendetwas ist und das Pferd erschrickt, dann macht er einen Seitensprung, oder? Dann weiß man, der war nicht am Zügel. Und dann ist er zu allem hin noch hart wie ein Brett. Also einfach, dass man das auch ganz klar versteht, gezähmt sein, wirklich heißt am Zügel zu laufen, heißt im Prinzip vollumfänglich von Gott geleitet zu sein. Und das erkennen wir klar und deutlich auch bei Jesus Christus. Und jetzt, wir sehen, Jesus Christus ist diesen Weg gegangen, er hat sich auch von Gott leiten lassen, so weit hinunter, bis am Kreuz sogar, er war gehorsam bis zum Kreuz, wo er dann für uns gestorben ist. Warum hat er das gemacht? Aus Liebe zu den Mitmenschen. Jemand hat auch gesagt, ist zwar ein buddhistischer Mönch, aber ich glaube, er hat das eigentlich gut zusammengefasst, Demut, heißt es hier, besteht nicht darin, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Wir können auch so sagen, von unserem Ich zu befreien. Unser Ich vollumfänglich unter Gottes Führung zu stellen. Ja, Jesus Christus, er hat den Menschen gesehen. Und sein großer Wunsch war es, diesen Menschen zu erretten, zu erlösen. Und das hat mit Sanftmut zu tun, wenn man sieht dann auch, wie das vonstatten gegangen ist. Jesus Christus, wie ist es gewesen? Johannes Kapitel 1, Vers 11. Da sehen wir, dass Jesus Christus auf diesem Weg dorthin ans Kreuz, dass es heißt dort, er kam in sein Eigentum und die Seinen haben ihn freudig aufgenommen. Na, eben doch nicht, ja? Nein, die Seinen haben ihn eigentlich abgelehnt. Er hat Ablehnung erfahren und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. In Lukas 4, Vers 29 haben wir ein Beispiel, dass sie ihn töten wollten. Aber die Stunde war noch nicht da, er ist mitten hindurchgegangen. Aber schon nur dieses Empfinden, das erlebt zu haben, dass es Menschen gibt, die einem umbringen möchten. Und schlussendlich, wie es ans Kreuz ging, ich meine, er war im Verhör. Und ihm wurden alles Dinge an den Kopf geworfen oder er wurde verurteilt wegen Dingen, die eigentlich an den Haaren herbeigezogen worden sind, die absolut nicht, die eigentlich gelogen waren. Und er hätte jetzt aufstehen können und hätte sagen können, hey, das ist falsch und das ist, er hätte sich rechtfertigen können. Und was macht er? Er schweigt. Er hängt am Kreuz und sagt klar und deutlich, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Sanftmut. Er ordnet sich den Menschen unter und er möchte das Beste für den Menschen. Er möchte den Menschen erretten, erlösen. Das ist Jesus Christus. Er sieht nicht, was die Menschen tun und wie die Menschen ihn verletzen, sondern er sieht schlussendlich in diesen Menschen Menschen, die durch ihn einen Weg bekommen, um erlöst zu werden, für immer und ewig. Und darum trägt er das Ganze auch. Wir wissen, dass Gott schlussendlich auch, im Philipper 2 steht das ja auch, Jesus erhöht hat. Das wird auch bei uns so sein, wenn wir lernen, sanftmütig zu sein, wenn diese Frucht des Geistes in uns wachsen kann, dass auch er uns zur entsprechenden Zeit erhöhen wird. Ja, Jesus wurde vollumfänglich von seinem Vater geführt. Er wurde vollumfänglich vom Geist Gottes geführt und das sehen wir auch schon unmittelbar nach der Taufe Jesu, wie er vom Geist geführt wurde. Und das hat auch während seinem ganzen Leben, hat das eigentlich auch weiter stattgefunden. Ja, jetzt sehen wir das Leben Jesu. Wir sehen, Demut bedeutet also, ich ordne mich Gott unter, vollumfänglich. Und dadurch, dass ich mich Gott unterordne in Demut, beginnt Gott an mir zu arbeiten, dass ich sanftmütig werden kann, indem ich mich bei den Menschen nicht irgendwo oben hinstelle, sondern in Demut das Beste für meinen Nächsten möchte. Nicht ich, der andere. Das ist Sanftmut. Und wenn ich schaue auch, wie wir zu kämpfen haben, auch untereinander. Wenn ich sehe, wie wir kämpfen um Anerkennung beim Nächsten. Und wenn ich sehe, wenn da auch Neid und Eifersucht da ist, wenn jemand anders etwas besser kann, als ich es kann. Das ist einfach aus dem Alltag gegriffen. Ich glaube, das könnte man noch erweitern. Aber versteht ihr, das ist das, mit dem haben wir zu kämpfen. Und dann, was geschieht? Man geht gewissen Leuten aus dem Weg, man redet schlecht über andere, ja, weil sie vielleicht eben etwas können, was ich vielleicht nicht kann oder besser können, als was ich tue. Statt dass wir uns freuen darüber, wenn wir Menschen unter uns haben mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten und dass diese Menschen diese Gaben auch einsetzen können. Aber hier sind wir echt gefordert. Das Schlimmste am Ganzen ist, dass wir es oft gar nicht selber merken. Dass wir ein solches Verhalten an den Tag legen. Dass wir eifersüchtig sind. Dass wir uns eigentlich selber als besser darstellen. Ich kann mich noch gut erinnern, damals, das ist schon ein paar Jahre her, heute ist auch schon besser, bei der Kanuschule, da waren wir auch Bootsführer und die anderen Firmen haben immer uns negativ angeschaut. Ja? In ihren Augen waren wir überheblich, ja? Quasi. Ich meine, es waren alle, bei uns sind das alles wirklich auch Bootfahrer, wirklich Leute, die den Fluss kennen. Bei den anderen sind es irgendwelche Bootsführer zum Teil, die Bergführer, Skilehrer, alles Mögliche. Ja, die haben sich da einfach auf ein Boot gesetzt und haben Leute heruntergeführt. Ich meine einfach, dass man das auch versteht, aber man hat das nicht gemerkt. Heute ist es nicht mehr so. Heute sind das eigentlich alles schon Profis, also wirklich professionelle Leute von überall aus der Welt. Ja, aber das möchte ich einfach aufzeigen. Oft erkennen wir es gar nicht, erkennen wir gar nicht, dass wir ein solches Verhalten an den Tag legen. Dass wir besser sein möchten als der andere. Und darum ist es auch wesentlich, und wir sehen, das ist nicht unser Problem heute, das war schon damals das Problem, weil im Neuen Testament wird dann sehr stark darauf eingegangen, wie wir uns untereinander verhalten sollen. So gibt es da auch verschiedene Texte. Philipper 2,9, gut, das ist das noch mit dem Erhöhen. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, ich habe das ja schon erwähnt gehabt, dass Gott uns ja schlussendlich erhöht. Ich muss es nicht selber machen. Und er wird es zum richtigen Zeitpunkt tun, auch wenn es in seinem Reich ist. Aber wenn ich jetzt auch Römer 12, Vers 3 aufschlage mit euch, Römer Kapitel 2, Vers 3, dann ist da die Rede, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass niemand höher von sich denken soll, als sich gebührt zu denken, sondern dass er maßvoll von sich denken soll, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also nicht höher von sich denken. Nicht das Gefühl haben, ich bin der Beste, ich kann alles, ich brauche nichts und so weiter. Da sind wir schon fast in Laodicea. Ja. Und dann haben wir auch in Römer Kapitel 12, Vers 10, es ist dann spannend, wie er dann die tätige Liebe beschreibt weiter unten, wo er sagt, schon eigentlich schon Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, strebt nach dem Guten, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin versucht habe aufzuzeigen, was eigentlich Sanftmut bedeutet. Dass mir der andere wichtig ist und dass ich ihm dementsprechend auch begegne. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, sagt Paulus dann auch weiter im kommenden Text. Also wirklich so füreinander da zu sein. Auch in den Evangelien kommt dieser Aspekt immer wieder zum Tragen, wenn ich an die Fußwaschung denke. Ja? Ihr nennt mich Meister und Herr und ich bin es ja eigentlich auch. Ja? Und ich lasse mich herunter und wasche euch die Füße und diene euch. Das ist dieser Ansatz des Sanftmuts. In Epheser 4, Vers 2, Epheser 4, Vers 2 haben wir den nächsten Text. Ihr dürft gerne auch mitschreiben. Epheser 4, Vers 2. Es heißt da auch, wir sollen würdig leben, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und ertragt einer den anderen in Liebe. Das ist dieser Aspekt, der hier hervorgebracht wird. Demut, mit aller Demut, also vollumfänglich sich Gott unterzuordnen, sich Gott hinzugeben. Und Sanftmut mit dem Blickfeld, das Beste für den Nächsten. Und dass wir einander ertragen sollen in Liebe. Seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Vers 3. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Im Prinzip durch den Geist Gottes auch bewirkt, dass ihr so sein könnt. Es ist eine Einheit da. Also im Grunde genommen schafft Sanftmut auch Einheit. Wenn nicht jeder einfach nur auf sich schaut und selber gut dastehen möchte, angenommen sein möchte. Und alles zusammen, wenn es hier auch heißt, ein Geist, es ist auch eine Frucht, es gehört zur Frucht des Geistes in Galater, Galater Kapitel 5. Und dort, Vers 22, wo es heißt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist auch noch so ein spannender Aspekt zwischen Sanftmut und Selbstbeherrschung, diese beiden Begriffe. Das ist auch sehr eng zusammen. Inwieweit kann ich mich auch selber beherrschen? Selbstbeherrschung. Es ist also eine Frucht des Geistes. Ich kann jetzt also nicht dahergehen nach dieser Predigt und sagen, wow, toll, so möchte ich sein. Das ist das, was uns Einigkeit bringt, auch in der Gemeinde. Sondern, und jetzt mache ich das mal. Es ist eine Frucht des Geistes. Es entsteht durch deine intime Verbindung auch mit Jesus Christus. Es entsteht, indem ihr diese Beziehung auch pflegt und euch mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Ich meine, was ich heute mache, ich kratze an der Oberfläche. Es gibt noch so viele Texte, die uns aufzeigen, wie wir uns untereinander verhalten sollen und immer wieder mit dem Fokus, dass der andere höher ist als sich selber. In christlichen Gleichnissen auf Seite 99, da steht, das Wort Gottes soll eine heiligende Wirkung auf unseren Verkehr mit einem jeden Glied der menschlichen Familie haben. Der Sauerteig der Wahrheit erzeugt nicht den Geist der Eifersucht, des Ehrgeizes oder den Wunsch, der Erste zu sein. Wahre, vom Himmel geborene Liebe ist nicht selbstsüchtig oder veränderlich. Sie hängt nicht vom menschlichen Lob ab. Das Herz dessen, der die Gnade Gottes annimmt, fließt über von Liebe zu Gott und zu denjenigen, für die Christus starb. Also nicht nur innerhalb der Gemeinde, auch außerhalb. Er strebt nicht mehr nach Anerkennung. Er liebt andere nicht, weil sie ihn lieben und ihm gefallen und seine Verdienste schätzen, sondern weil sie Christus erkauftes Eigentum sind. Wenn die Beweggründe eines solchen, seine Worte oder Handlungen missverstanden oder falsch dargestellt werden, so wird er nicht beleidigt, sondern geht still seinen Gang weiter. Er ist gütig und rücksichtsvoll, denkt gering von sich selbst, ist aber voller Hoffnung und vertraut immer auf die Gnade und Liebe Gottes. Das ist das Ziel. In Galater 5, Vers 25 steht dann, wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. Und ihr merkt auch hier wiederum die Wichtigkeit des Heiligen Geistes, auch in unserem, in deinem Leben. Und Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Das sind alles Elemente, die entstehen, wenn das eigene Ich im Vordergrund steht. Sanftmütig sein bedeutet, selbstlos zu werden. Mit dem Blick, dass es dem anderen, meinem Nächsten, egal wer das ist, ob das ein Gemeindeglied ist, ob es jemand außerhalb der Gemeinde ist, mit dem Blick, ihm zu helfen, ihm zu dienen und dass es ihm besser geht. Könnt ihr euch vorstellen, wie das wird auf dieser Welt, wenn alle sanftmütig wären? Wenn diese Frucht des Geistes entstehen kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus auch sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Erdreich gehören, weil die lassen sich nicht einfach so durch irgendwelche Menschen verletzen oder durch irgendwelche Menschen Angst einflößen lassen. Die sind einfach da, weil sie fest verankert sind in dieser Liebe Gottes. Fest verankert sind in ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, auch heute Morgen darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, ich möchte euch ermutigen, auch Mut zu zeigen, mutig zu sein auch zur Sanftmut. Amen.